Das ist keine echte Erholung. Es ist nur sozusagen Aufprallen unten. Ich glaube, wir haben vieles noch gar nicht erlebt. Wir werden eine Knappheit erleben in den USA, die aber erst in 1 bis 2 Monaten aufschlägt. Und das gibt einen riesigen Rücksetzer. Wenn ich nicht weiß, was kommt, dann investiere ich nicht. Darum bin ich eher pessimistisch für das 2. Halbjahr. Nur mit China hat er sich meiner Ansicht nach verrechnet. Also Europa hat eine große Chance in dem ganzen Spiel.
Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem hochkarätigen Gast. Er ist einer der bekanntesten Fondsmanager und Börsenexperten des Landes und ja, er ist der Value Investor schlechthin. Herzlich willkommen, Dr. Henrik Leber.
Ja, vielen Dank, Herr Lochner. Ganz schön viel Vorschusslob. Hoffentlich kann ich es heute erfüllen.
Ja, ja, das hoffe ich auch. Aber ich habe mir einige Sachen notiert. Spannende Sachen, da wollen wir drüber sprechen. Und bei einer Aktie, ja, da lagen Sie goldrichtig. Wir hatten zuletzt im Dezember gesprochen, ist schon ein bisschen her. Seitdem gefühlt eine andere Welt. Da wollen wir heute drüber sprechen. Und Leute, wenn ihr solche hochkarätigen Gäste nicht mehr verpassen wollt, dann unbedingt jetzt meinen Kanal abonnieren. Und wenn ihr es feiert, dass Herr Leber wieder da ist, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Herr Leber, welche Aktien haben Sie denn im, nennen wir es mal, Crash, Mini-Crash gekauft? Haben Sie da zugeschlagen? Am 7. April vor allem.
Nee, da habe ich gar nichts gemacht. Es lohnt sich, in Phasen der großen Unruhe mal die Luft anzuhalten und mal zu sehen, wie die Dinge sich entwickeln. Wir haben im Moment ja im Grunde alle 3 Stunden irgendwie an der Börse eine neue fundamentale Nachricht. Und wenn man da auf jede Sturmböe immer schaut, dann wird man ganz kribbelig und nervös. Meine These, und die habe ich seit Ende letzten Jahres, ist, dass wir im 2. Quartal diesen Jahres die Folgen der Trumpschen Politik sehen werden. Und ich meine, wir müssen bis zum Ende des Quartals mal abwarten, bis der Staub sich ein bisschen setzt, um zu wissen, was ist wirklich eigentlich passiert. Und man kann durchaus in so einer Marktphase schnell reagieren, wenn man weiß, was man tut. Nur wir wissen nicht, was sich in der Umgebung tut, wie es mit Deutschland weitergeht, wie es mit Trump weitergeht. Und darum lieber Ruhe bewahren, nichts machen. Aber ich habe im Vorfeld einiges gemacht, weil ich mir gedacht habe, das gibt noch einen Knatsch an den Märkten. Ich habe mein USA-Gewicht abgebaut und mein Japan-Gewicht erstmal aufgebaut und will demnächst das China-Gewicht aufbauen. Das habe ich im Vorfeld gemacht, weil ich dachte, lieber Herr Trump, was du da deinem Land antust, das wird nicht gut ausgehen. Aber das war schon im März, glaube ich. Ja.
Sehr interessant, da können wir gleich ausführlich drüber sprechen. War es dann für Sie jetzt, das war ja eine Mega-Erholung, viele sprechen ja schon von Corona 2.0 und die V-förmige Erholung, die ja seitdem ja schon ein bisschen Kultstatus hat. War es dann für Sie jetzt eine klassische Bärenmarkt-Rallye, was wir da bei US-Aktien gesehen haben?
Ja, also das ist so ein bisschen diese Dead Cat Bounce, also wenn eine tote Katze da vom Hochhaus runterfällt und dann prallt sie unten nochmal auf, aber das ist keine echte Erholung, es ist nur sozusagen Aufprallen unten. Ich glaube, wir haben vieles noch gar nicht erlebt. Wir sind ja, wir Finanzleute, wir leben ja in einer eigenen Welt, wir gucken auf den Bloomberg Terminal und dann steht da eben eine Zinserwartung und eine Inflationserwartung und Gewinnerwartung. Naja, das ist aber unsere Welt. Die Wirklichkeit draußen hat ja ein anderes Tempo. Und jetzt sagt man, es ist ja doch gar nicht viel passiert. Aber meiner Ansicht nach passieren die realen Auswirkungen der Trumpschen Politik erst in den nächsten Wochen. Und erst dann wird man merken, was hat sich wirklich getan in der Realwirtschaft. Und ich glaube, die Leute unterschätzen, wie dramatisch die Veränderungen sind durch die Trumpsche Politik. Das fängt an mit der Knappheit von Gütern. Soll ich ja auch so ein bisschen an der Stelle? Oder?
Gerne, gerne. Also wir machen uns ja alle Sorgen, weil ja chinesische Schiffe fahren ja sehr wenige nur noch in die USA. Also das fragen wir uns ja alle, was passiert da jetzt in den kommenden Wochen?
Ja. Das sind ja zeitversetzte Effekte. Diese Zollankündigung ist ja schon doch ein paar Wochen her. Also Ewigkeiten in Trumpscher Terminologie gemessen. Die Waren aus China sind nicht mehr abgeschickt worden. Das brauchte immer 1 bis 2 Monate, bis so ein Containerschiff angekommen ist in Los Angeles zum Ausladen. Die sind jetzt entladen und es kommen deutlich weniger Schiffe rüber. Das heißt, wir werden eine Knappheit erleben in den USA, die aber erst in 1 bis 2 Monaten aufschlägt. Ich war ja am Freitag in Omaha und wollte mir Uhren angucken. und habe dann gefragt, ist das jetzt schon mit Zöllen? Das waren europäische Uhren.
Mhm.
Mit Zöllen oder ohne? Und er sagt, nee, das sind noch die alten Vorräte. Das wird aber wahrscheinlich hochgehen. Und dann habe ich auch gefragt, wenn ich die wieder mit zurücknehme, sind da europäische Zölle, kommen die da noch drauf oder nicht? Wusste kein Mensch. Und das wird aber Realität jetzt werden. Und das wird wehtun. Es wird zu Knappheit führen. Also die Regale werden leerer werden. Weniger Spielzeugimporte, Kleidungsimporte. Und es wird teurer werden. Und erst wenn das passiert ist, können wir wirklich abschätzen, wie dramatisch die Ereignisse sind, die im Moment die USA ausgelöst haben.
Sehr spannend oder auch beängstigend eher, wenn wir uns das mal vorstellen. Jetzt spielt ja die Börse eigentlich gerade, jetzt könnte man das positiv interpretieren in zwei Szenarien. Also erstens, ja, die passen sich schon alle irgendwie an. Oder zweitens, es kommt nicht dazu. Es wird irgendwie Deals geben, es wird viel rückabgewickelt. Also da glauben Sie dann offenbar ja nicht dran. Also Sie glauben, dass Trump das gnadenlos durchziehen wird? Oder sagen Sie, ich weiß gar nicht mehr, was ich eigentlich glauben soll, aber es wird im Zweifel schlecht?
Ja, erstmal von der Dauerhaftigkeit der Effekte. Wir haben ja die Corona-Phase erlebt und das gab ja teilweise einen riesigen Boom. Und ich erlebe das im Gesundheitssektor, da sind dann die Lager einfach voll gepumpt worden. Und man dachte, super Konjunktur, Corona hat ja gar nicht wehgetan. Und dann kam die Phase, wo nicht mehr bestellt wurde, weil die Lager voll waren. Und das Gleiche erleben wir jetzt etwas komprimierter in den USA. Die Warenbestände sind hoch. Es gibt eine Sonderkonjunktur, also praktisch so eine Blüte vor dem Herbst. Und dann wird es eine Zeit lang geben, wo dann nicht mehr bestellt wird. Und das gibt einen riesigen Rücksetzer. Das ist so der eine Aspekt auf der Zeitachse. Der andere Aspekt ist die Frage, ist das dauerhaft oder nicht? Ich meine, Trump bezeichnet sich als ein Dealmaker. Er möchte Abschlüsse machen. Er hat ja behauptet, er hätte schon 200 Zolldeals gemacht, von denen weiß allerdings niemand auf der anderen Seite. Er will eine Lösung haben. Er will als der Dealmaker rauskommen, der tolle Abkommen schließt. Und das stelle ich mir mit den Europäern zum Beispiel recht einfach vor. Denn ehrlich gesagt, ich habe ja auch ein Interesse an einer Null-Zoll-Welt. Und viele Europäer sagen, na super, dass mal endlich jemand sagt, wir schaffen die Zölle ganz ab. Nur mit China hat er sich meiner Ansicht nach verrechnet. Denn China ist ein Land, das nicht vor Trump niederknien wird, um einen Deal zu machen. Und jetzt ist die Frage, Trump hat da Riesenzölle auf China angekündigt. Die Bevölkerung wird murren und die Chinesen sagen nicht bitte, bitte, sondern er muss bitte, bitte sagen gegenüber den Chinesen. Und ich glaube, das wird ihm sehr, sehr schwer fallen. Also da meine ich mal, auf der einen Seite gibt es Lösungen, Europa, auf der chinesischen Seite dauert es viel, viel länger. Und ein weiterer Effekt ist eben einfach, die Disposition der Firmen. Wenn ich nicht weiß, was kommt, dann investiere ich nicht. Und da bleiben einfach Investitionen aus, weil kein Mensch weiß, soll er jetzt die Produktion in den USA hochziehen, das wird aber teurer, oder soll er lieber aus Kanada liefern? Oder also es ist alles unsicherer geworden. Unsicherheit führt zu Investitionen, Zurückhaltung und das schadet der Wirtschaft langfristig.
Jetzt haben wir nur ein Problem. Also wenn man jetzt an der Seitenlinie steht, jetzt nehmen wir mal einen positiven Fall an. Also es gäbe jetzt Deals, dann schießt doch die Börse wahrscheinlich relativ schnell nach oben. Dann ist ja das Problem, komme ich dann überhaupt noch rein? Also wenn wir quasi jetzt mal, oder anders ausgedrückt, wir warten so lange, bis wir sagen, okay, jetzt ist das doch alles nicht so schlimm, aber dann ist doch der Zug schon durch den Bahnhof durch, oder?
Ja, wenn das so schnell ginge. Schauen Sie sich nochmal an, Sie können sich noch an TTIP erinnern oder an Mercosur-Abkommen. Mhm. Mercosur hat, ich weiß nicht, ob das jetzt inzwischen durchs Parlament durch ist, aber es hat Jahrzehnte gebraucht, um dieses Abkommen in Südamerika zu schließen. Und das ist ja, ich glaube, es ist immer noch nicht durchs Parlament durch, also nur unterzeichnet, aber noch nicht verabschiedet. TTIP. Da wurde auch mindestens ein Jahrzehnt lang dran verhandelt. Das ist ja das Nordamerika-Abkommen zwischen Europa und den USA, wo wir Deutschen sagten, Chlorhühnchen, nee, wir wollen
genau,
kein
Abkommen. Genau, das berühmte Chlorhühnchen, ja, das,
ja,
das hat Chlorhühnchen gemacht.
Hätten wir ein solches Abkommen jetzt. Also solche Abkommen brauchen lange, weil die sind komplex und die kann man nicht einfach mal mit dem Händedruck lösen, sondern es braucht Zeit. Und wir haben vorher die Knappheit an Gütern, dann die Verhandlungsergebnisse. Also ich glaube, die Reihenfolge ist dummerweise verkehrt rum. Und darum bin ich eher pessimistisch für das zweite Halbjahr.
Das klingt schon so ein bisschen, als hätten Sie so das Grundvertrauen in die USA jetzt vielleicht nicht verloren, aber zumindest mal in die US-Administration. Und das klingt schon sehr nach diesem Raus-aus-Amerika-Trade, den wir auch klar gesehen haben. Also Anleihen wurden abgestraft, der Dollar wurde abgestraft, US-Aktien wurden abgestraft vor dieser Erholung. Das spiegelt eigentlich ganz gut Ihre Sicht der Dinge wider, oder?
Ja, ja, ich meine, ich versuche immer sehr weitsichtig zu schauen. Und die Amerikaner zerstören ihre eigene Basis. Ich meine, wenn wir zurückgucken in den Nachkriegszeit, dann haben die Amerikaner immer den Welthandel gefördert und hat sich bei den Verhandlungen WTO, GATT, Uruguay-Runde, sich immer dafür eingesetzt, einen freien Welthandel zu bekommen. Und das machen sie jetzt einfach kaputt. Also die Basis des freien internationalen Austausches und die Basis auch des Wohlstandes werden im Moment gerade zerstört. Und darum, die Europäer sind es, die den Freihandel im Moment wollen. Also wir sind die Liberalen. Wir sind das, was die Amerikaner immer dargestellt haben über Jahre. Ja, und dann haben wir die Chinesen. Und die Chinesen gucken dazu und denken, ja, Amerikaner, ihr zerfleischt euch. Kein Problem, wir können liefern. Und die werden die Ware liefern eben nach Europa statt in die USA oder nach in den asiatischen Raum hinein. Die werden es kurzfristig leiden, aber die werden ihre Dominanz dadurch stärker ausspielen können.
Also sind die USA die Verlierer und China, Europa Gewinner oder mögliche Gewinner? Ist es so einfach?
Ja, ich finde, für Europa könnte eine fantastische Rolle einnehmen. Als Bindeglied zwischen dem nordatlantischen Freihandel und dem asiatischen Handel. Ich meine, wir sitzen auch von der Zeitzone her ideal zwischen beiden Regionen. Und die Chinesen werden sagen, wenn uns die Amerikaner schon nicht helfen wollen, vielleicht können wir mit den Europäern doch wieder ein bisschen mehr machen und sie nicht auch so von oben herab behandeln, wie das jetzt mit den Autoherstellern in China passiert ist. Also Europa hat eine große Chance in dem ganzen Spiel. Bindeglied zwischen der nordamerikanischen unternehmerischen Welt und der chinesischen technologisch hochinteressanten Welt zu spielen.
Wie würden Sie jetzt ein Depot regional grob aufstellen, also weniger USA?
Ja. Also die Entscheidung habe ich vor wenigen Wochen getroffen. Für mich war das Video von Zelensky und Trump eigentlich der Schlüssel. Ich war da gerade in Japan, habe mir tolle japanische Firmen angesehen und dann sehe ich da dieses Video, wo Trump Zelensky demütigt und denke, das ist nicht das Land, wo ich mehr als 50% meiner Assets haben möchte. Und ich habe dann abgebaut, habe erstmal in Japan investiert, weil ich da gerade japanische Firmen vor Ort hatte und möchte eben auch die China-Quote aufbauen. Und die Relation, die ich so im Kopf habe, sind 50% USA, also ist immer noch ein großartiges Land, 30% Europa, 10% China, 10% Japan. Das ist so meine gedankliche Groballokation.
Jetzt haben Sie mir eine Steilvorlage gegeben. Japan, Firmen, da werde ich natürlich hellhörig. Ich war jetzt nur einmal in Japan, werde dieses Jahr aber schon wieder hinfahren, nachdem ich nächstes Jahr da war, weil ich sehr begeistert war. Welche Firmen haben Sie sich da angeschaut und hatten Sie da einen Wow-Effekt in Japan?
Ja, es war nicht so sehr ein Wow-Effekt, es war immer eine Bestätigung dessen, was ich eigentlich immer schon gesehen hatte. Die Japaner sind Nischenspezialisten. Jetzt müssen wir mal gucken, in Japan, was für Firmen gibt es da? Es gibt da so zum Beispiel diese Konglomerate, die alles haben. Und das sind ja die Firmen, wo der Buffett auch investiert hat. Marubeni habe ich getroffen zum Beispiel. Und die machen eben Kupferförderung hier und Wälder dort und da Hausbau dort. Die machen alles. Außer Aktionärswert schaffen. Also die sind da und beliefern auch alle. Aber für einen Aktionär ist es nicht wirklich interessant. Dann gibt es Firmen, die sind tolle Konsumentenfirmen, die bauen im Grunde das, was wir im Westen haben, in Japan nach. Also was im Westen haben wir zum Beispiel eine Amazon und in Japan ist es wie Rakuten heißt es. Ich weiß nicht genau, wo man den Akzent setzt. Die machen eben auch Versandhandel, die machen Reisen, die machen Mobilfunk und so weiter. Also die bieten auch alles an. Und dann gibt es als dritte Kategorie die Technologieführer aus Japan und die finde ich richtig spannend. Was die Japaner können Präzisionsmechanik, sie können Elektronik und sie sind zuverlässig. Und mit diesen Eigenschaften erobern sie bestimmte Nischenmärkte in ganz einzigartiger Weise. Und zwei Firmen, ich möchte nicht allzu viel Firmen empfehlen irgendwie, aber Firmen, die wir gekauft haben, waren einmal die Terumo und war die Sysmex. Sie sagen, sie fanden Japan auch toll. Ich war bei Sysmex, einziger Investor, Führung durch das Museum von Sysmex. Die neuesten Geräte habe ich gesehen. Dann eine japanische Teezeremonie im japanischen Garten mit Niederknien und einer Spezialistin, die den Tee zubereitet hat. Dann die Koi-Karpfen füttern. Dann noch ein Rundgang. Und dann haben wir die Frage- und Antwortrunde gemacht. Und das hat schon Stil. Und was ich da machen konnte, ist, war zum Beispiel Operationsroboter bedienen. Also ich konnte dann operieren an verschiedenen Gummihütchen, die ich ferngesteuert mit meinen Fingern durch die Gegend bewegen konnte. Hightech, absolut Hightech, diese Firma. Hauptschwerpunkt ist eben Blutanalyse. Und das andere war eine Firma, die heißt Terumo.
Terumo?
Terumo. Was heißt das? Thermometer. Die haben an dem Begriff Thermometer ihren Firmennamen festgemacht. Und die sind Spezialisten dafür für Katheter, die durch den Blutkreislauf gehen, für Stents und all das, was so Herzoperationen leicht macht. 70% Weltmarktanteil. Und das sind so einfach Zahlen, wo ich denke, wow, das ist eine Firma, die möchte ich gern haben.
70%, weil sie in ihren, wow, ja.
70,
das ist,
ja.
Das ist stark.
Und die Sysmex war über 50% oder 60% bei Blutanalysegeräten. Also auch darin ganz starke Dominanz. Ein Satz, den ich vor Jahren mal gelesen hatte, von den amerikanischen Geräten machen wir immer zwei, weil immer eins kaputt ist. Und das von Sysmex, das hält einfach, das funktioniert. Also diese Zuverlässigkeit, da großartig. Ich habe noch ganz andere Firmen gesehen, wie Fuji und ähnliche, Airwater. Aber das sind so zwei, die wirklich rausgestochen haben. Nischenanbieter, hochspezialisiert, Weltspitze, hoher Weltmarktanteil. Die möchte man einfach haben.
Ja, ist faszinierend in Japan, dieser Kontrast, dieses sehr traditionelle und auch sehr zurückhaltende und dann Hightech. Das ist eine ganz faszinierende Welt auf jeden Fall.
Ja.
Herr Leber, Sie haben, was Sie schon geschildert haben und ich habe auch von Ihnen das gehört bei der Vorbereitung oder gelesen, die Inflation wird massiv steigen in den USA. Ist ja logisch, was Sie gerade beschrieben haben. Wie rüsten Sie sich dafür und vor allem, welche Rolle spielen dann Gold und auch Bitcoin, der ja zuletzt auch fast schon wie ein sicherer Hafen agiert hat?
Ja.
Wie schätzen Sie das ein?
Ja, also Gold hat sich bewährt in der Zeit. Ich mache kein Gold, ich verstehe es einfach nicht, weil es für mich einfach nur ein scheinblankes Metall ist irgendwo. Erstmal die Frage, kommt Inflation? Also ich rede jetzt über die USA mehr als über Europa. Es gibt zwei Thesen. Die einen, die sagen, die Konjunktur geht einen Bach runter, die Arbeitslosigkeit steigt, der Konsum lässt nach, das führt zu Deflation. Meine These ist, es gibt eine größere Knappheit in den Regalen. Und die Knappheit führt zu steigenden Preisen. Ich kann es noch nicht sehen. Ich glaube, es kommt noch. Allein wenn man weiß, dass zum Beispiel diese kleinen Batterien, Doppel-A und Dreifach-A, zu 90% aus China kommen in den USA. Und wenn ich da 145% Zoll drauflege, dann werden die einfach teurer. Da kann man gar nichts machen. Die Mikrowelle wird teurer, der Pullover wird teurer. Das sind Dinge, dessen sind sich die Amerikaner überhaupt nicht bewusst, wie viel eigentlich aus China kommt. Und das ist meiner Ansicht nach fast zwangsläufig, dass dann einfach das generelle Preisniveau steigen muss. So, und was haben wir gemacht? Für einen Privatanleger ist es etwas schwieriger. Es gibt ja inflationsgeschützte Anleihen. Und die bestehen aus einem Basiszins und dem effektiv bezahlten. Und der effektiv bezahlte Zins besteht aus der Inflationsrate. Also ich habe immer den Basiszins plus Inflation ergibt den Gesamtzinssatz. Und es gibt normale Anleihen. Und die Anleger wissen ja normalerweise bei einer normalen Anleihe, die rechnen ja auch mit Inflation. Und die Differenz in der Rendite zwischen den Inflationsanleihen und den normalen Anleihen, das ist die erwartete Inflationsrate. Und die kann man handeln an der Börse. Bei Bloomberg gibt es einen Monitor dafür, für die zweijährige, fünfjährige, zehnjährige Inflation. Das kann man nachlesen. Und was wir gemacht haben mit der Hilfe von Goldman Sachs, wir haben uns ein Produkt bauen lassen, das profitiert von steigender Inflation. Die liegt im Moment so irgendwo, ich weiß es nicht, 1,5% in der Erwartung. Und ich habe darauf gesetzt, dass die Inflation in den nächsten Jahren auf über 3% steigt und werde dann Geld damit verdienen, wenn das so kommt. Im Prinzip haben wir für 1,5 Milliarden praktisch diesen Anleihenblock gekauft durch Verkäufe, also Short-Selling wird das dann wieder neutralisiert. Die Differenz bleibt übrig. Und darauf haben wir eben ein Call-Zertifikat uns bauen lassen. Das kann dummerweise ein Privatanleger nicht machen. Aber das ist mein Weg, um mit einem gezielten Produkt in 3 oder 4 Produkten bei uns eben die Inflation der USA abzubilden.
Das heißt auf der anderen Seite auch, dass sie nicht wirklich mit fallenden Zinsen rechnen in den USA, oder? Wo ja viele drauf spekulieren. Trump will das ja auch, der beleidigt den armen Herrn Powell ja auch ständig durch die Bank, weil er ja auch niedrigere Zinsen fordert. Also erstens ist ja eh schon mal die Frage, ob Powell da mitmacht oder mitmachen kann, weil sonst leidet seine Glaubwürdigkeit sicherlich auch. Also Trump sagt hier, die Zinsen müssen runter und dann werden die Zinsen gesenkt, eh schon schwierig und dann noch mit Inflationsrisiken gleich doppelt, oder?
Ja, also da gibt es 2 unterschiedliche Meinungen in der Trump-Lage, die mich auch verwirren. Es gibt von dem Council of Economic Advisors, der Chef, der heißt Miran, und der hat ein Paper geschrieben und der sagt, das mit den Zöllen ist ja kein Problem. Wir machen die Zölle drauf und der Dollar wertet auf und die ausländischen Währungen werden billiger. Die Ausländer zahlen es. Mhm. Und dann gibt es die andere Meinung, die sagen, wir wollen keine Leitwährung mehr sein, damit werden wir ausgebeutet und der Dollar muss runter und also beide Ansichten sind im Trump-Lager und sie widersprechen sich ganz einfach. So, wie kommt der Dollar-Wechselkurs zustande? Indem die Amerikaner importieren ja sehr viel, machen Schulden im Ausland und irgendjemand muss ja diese Schulden kaufen. Die amerikanische Regierung macht ein Defizit und irgendjemand muss diese Staatspapiere kaufen. So, wer kauft jetzt? Da haben wir natürlich die großen amerikanischen institutionellen Anleger. Also die ganzen Pensionskassen, die Papiere kaufen und die Ausländer. Und die Ausländer finanzieren de facto die Defizite der Amerikaner. Und das sind im Wesentlichen die Chinesen und die Japaner. So, und jetzt passiert Folgendes. Jede Woche werden Anleihen fällig und müssen neu aufgelegt werden und zusätzlich eben für das steigende Defizit weitere Anleihen. Da gibt es jeden Tag Auktionen. Jeden Tag eine spezielle Auktion, mal für die Kurzläufer, für die Langläufer. Und da gibt es Bieter. Und die sagen, ich zahle dir einen bestimmten Preis, liebe Treasury der Amerikaner, und kaufe dir zu diesem Preis, also dem Zins, die Anleihe ab. Naja, aber wenn die nicht kaufen wollen, dann fällt der Dollarwechselkurs und die Zinsen müssen steigen, damit wieder Geld ins Land geholt werden kann. Das heißt, wenn die Amerikaner weiter ihr Defizit so machen, wird der Zins steigen und der Dollar abwerten. Jetzt kann man natürlich auch sagen, über die Zölle würge ich die Importe ein bisschen ab. Dann ist natürlich das Defizit nicht mehr so hoch. Aber dann habe ich eine Depression im Inland und die Zinsen müssen da fallen, um die Konjunktur anzukurbeln. Dann kommt wieder kein Geld ins Land. Also es sind ziemlich komplizierte Kreisläufe. Ich vermute, an einem schwachen Dollar und steigenden Zinsen in den USA geht kein Weg vorbei.
Was sagen Sie eigentlich zum Rückzug von Warren Buffett?
Ja, das habe ich am Samstag live miterlebt. Das war dramatisch. Ich verfolge ja den Buffett seit 30 Jahren, also seit etwa 30 Jahren fahre ich auf die Hauptversammlung. Und Buffett hat seit 60 Jahren die Führung von der Berkshire Hathaway inne. Er hat die damals 1965 gekauft. Und er hat am Samstag vor rund 40.000 Teilnehmern seinen Rücktritt erklärt. Erst 4,5 Stunden Frage und Antworten auf Dutzende von Fragen zu allen Themen. Und dann sagt er am Schluss noch mal ganz kurz, ich habe hier noch eine Mitteilung zu machen. Ich möchte aufhören, werde das morgen mit meinem Aufsichtsrat besprechen. Und Greg Abel, der neben ihm saß, soll mein Nachfolger werden. Und natürlich ist er mit 94 im richtigen Alter, um aufzuhören. Er ist auf dem Höhepunkt seiner Laufbahn, hat über die 60 Jahre 20% Rendite pro Jahr gemacht, hat 300 Milliarden am Bargeld rumliegen, verdient pro Jahr 40 Milliarden Dollar. Und das ist ein Punkt, wo man übergeben kann. Aber für mich ist sozusagen ein Fixstern am Himmel erloschen, an dem ich mich orientieren konnte. Man wusste immer, wenn er was sagt, das hat Hand und Fuß und das kann eine gewisse Leitschnur sein. Und jemand, den man 30 Jahre lang aktiv verfolgt hat, wenn der sagt, ich trete zurück, das hat mir schon einen Schlag versetzt und auch allen anderen, die im Raum waren. Und es war ein hochemotionaler Moment. Es musste so kommen, es ist so gekommen und es hat mir doch wehgetan.
Ja, beeindruckende Persönlichkeit und die Zahlen, die haben es ja gerade aufgezählt, das ist wirklich gigantisch. Also das werden wahrscheinlich nicht mehr so viele erreichen. Wirklich eine Ausnahmeerscheinung und auch ein toller Mensch, das muss man ja auch dazu sagen. Also wirklich ein Vorbild in sehr vieler Hinsicht. Glauben Sie, dass Berkshire das schaffen wird? Also das Unternehmen wird ja trotzdem natürlich erstmal weiterlaufen, aber trotzdem so eine Strahlkraft, die man ja schon verliert. Kann das so eine Aktie dann auch nachhaltig schaden?
Ja, also die Firma wird super weiterlaufen, die Berkshire Hathaway. Es werden diese genialen Einsprengsel von Buffett fehlen. Einfach zu sagen, ich setze jetzt mal einen Riesenbetrag auf die Apple-Aktie. Das wird der Nachfolger Greg Abel sicherlich nicht machen. Er wird viel vorsichtiger agieren, weil er am Aktienmarkt ja auch gar nicht so diese Genialität hat. Das ist ein guter operativer Manager. Ich bin mir ganz hundertprozentig sicher, dass die Firma über die nächsten 5 bis 10 Jahre ganz klar wie auf Schienen laufen wird, aber eben ohne die Sprünge, die wir in der Vergangenheit immer mal wieder erlebt haben. Und das kann man gut ablesen, wenn man in die Ausstellungshalle geht, die angrenzend an die Hauptversammlung dort aufgebaut ist. Und zum einen war es ein Kaufrausch, den wir da erlebt haben. Also die Leute haben Schlange gestanden, um Geld ausgeben zu dürfen bei Buffetts Firmen. Und die erstrecken sich eben, also wenn ich reinkomme, links erstmal Motorjachten, Luxusausstattung mit Ablagen für die Cocktailgläser, 300.000. Ein Fertighaus für 250.000. Dann biege ich um die Ecke, komme zu Arbeitshandschuhen, zu Lacken, zu Batterien, zu Brooks Sportkleidung, zu Fruit of the Loom und drehe dann einmal meine Kurve weiter und komme raus bei Plüschtieren, Plastikenten und Flugzeuganteilen bei NetJets. Also da ist alles. Und zwar, wenn man genau hinschaut, ist es das physikalische Amerika. Also das Amerika, das wo Waren bewegt werden und nicht Dienstleistungen. Das sind die Eisenbahnen, das ist die Stromerzeugung. Alles die physische Amerika. Und da die Firma gut ausgesucht hat, werden die wahrscheinlich etwas schneller wachsen als das Bruttosozialprodukt. Statt vielleicht 3, 6 bis 8%. Und diese 6 bis 8% kann man wahrscheinlich einplanen für die nächsten Jahre bei Berkshire Hathaway.
Also, dann wird es da im Zweifel gut weiterlaufen.
Vielleicht auch sogar noch besser vom Kurs her.
Ja.
Denn Warren Buffett hat ja wie eine Glucke auf dieser Berkshire Hathaway draufgesessen. Man hat ihn angeschaut, aber nicht, was eigentlich drin ist. Mhm. Und der Nachfolger kann klarer machen, was eigentlich an Substanz in den verschiedenen Töpfen von Berkshire Hathaway drin ist. Erstversicherung, Rückversicherung, diese physischen Unternehmen, das Aktienportfolio. Und wenn man das klarer darstellt, könnte noch eine Wertsteigerung über das heutige Niveau hinauskommen.
Wertsteigerung hoffen wir für Europa. Sie haben es vorher schon gesagt, es ist eine Chance. Wir hoffen natürlich alle, dass wir jetzt da mal, wenn die Amerikaner ja da ein bisschen auf eine Flanke bieten oder schwächeln, sich selber vielleicht auf ein Bein stellen, dass Deutschland, Europa da mal zur Stelle sind. Vor allem Deutschland natürlich. Auf welche Aktien schauen Sie da? Schauen Sie auf die großen Player wie eine ASML, eine LVMH, eine Novo Nordisk oder vielleicht auch mal auf die zweite oder dritte Reihe? Was sind da Ihre Favoriten in Europa?
Ja, das streckt sich ziemlich breit. Sie haben die Namen schon genannt. Also Novo Nordisk ist sicherlich dabei, aber auch eine Novonesis mit ihren Enzymen. Eine LVMH ist auch dabei. Ich gehe gerne in die Infrastruktur rein, also Prysmian und Nexon. Mhm. Das sind so die Stromversorger von Rechenzentren und von Überlandleitungen. Ich gehe gerne in die Biotech-Branche rein. Also ich komme gerade von einer Stunde aus dem Gespräch mit BioNTech, die uns besucht haben. Wow, das ist ein Powerhouse. Also Biotech ist eine Seite und die Chipindustrie und die KI. Wobei ASML haben wir nicht, das war mir immer ein bisschen zu teuer. Aber durchaus eine Infineon zum Beispiel. Mhm. Denn auch im Auto braucht es die Steuerungselektronik. Die ist nicht ganz so Hightech wie die Technik von ASML, aber sie wird genauso gebraucht. Oder die X-Fab, die machen eben auch Spezialchips für die Autoindustrie. Also sehr stark IT, sehr stark Biologie, Biotech und als drittes die Infrastrukturerneuerung. Das sind meine drei großen Themen für Europa. Und da kommen ja Riesenaufträge jetzt in nächster Zeit. Was ich nicht mache, ist Rüstung. Da kann man sehr viel Geld verdienen. Es wäre mir leicht gefallen, da reinzugehen. Ich selber habe keinen Militärdienst gemacht, habe Zivildienst gemacht. weil auch mich die Nachkriegsgeschichten doch so sehr, in der Nachkriegszeit eigentlich die Kriegsgeschichten doch sehr beeindruckt haben und ich mich da nicht engagieren möchte.
Also als Value Investor ist ja Europa jetzt eigentlich eine ganz klare Wahl. Also nicht nur geopolitisch, sondern auch wenn man sich jetzt mal das bewertungstechnisch anschaut, oder? Also warum, also geht da noch so wenig eigentlich? Also natürlich ist Europa jetzt besser gelaufen, aber zum Beispiel bei der Novo Nordisk, wo man sich fragt, die ist vielleicht ein bisschen heiß gelaufen, aber die ist ja jetzt so abgestürzt mit so einem Geschäftsmodell und jetzt auch mit eigentlich einer wirklich attraktiven Bewertung, gerade wenn man es mit amerikanischen Titeln vergleicht. Warum ist da so viel Skepsis?
Naja, Europa ist ein zerstückelter Markt ohne klare Willensbildung. Ich habe noch mal ein konkretes Beispiel für die Paarung. Es gibt in Amerika eine Firma, die wäscht die Wäsche von Hotels und von Krankenhäusern und von Gefängnissen. Die heißt Cintas. Und es gibt in Europa das Gegenstück, die heißen Elis oder Elise aus Frankreich. Die machen im Grunde das Gleiche. Die Europäer sind ein Drittel billiger als die Amerikaner. Ja, aus amerikanischer Sicht, erstmal schauen die Amerikaner doch sehr auf sich. Also als wir jetzt am Wochenende bei Berkshire Hathaway waren, fragen die alle neugierig, wie werden wir Amerikaner denn wahrgenommen? Aber sie haben nie gefragt, was für Schaden richten wir eigentlich im Ausland an? Also sie sind doch extrem binnenzentriert und nehmen den Rest der Welt nicht wirklich wahr. Damit da eine Aufmerksamkeit drauf kommt, müssten die Europäer eigentlich mehr Einigkeit zeigen. Die Amerikaner haben uns jetzt einen Weckruf gegeben. Also es war eben Vance da bei der Sicherheitskonferenz in München oder auch die vielen Trump-Ankündigungen. Die lassen uns im Moment im Regen stehen. Jetzt bräuchte es eigentlich ein Machtzentrum in Europa, das sagt, wir müssen einen Schulterschluss schaffen, die starken, willensstarken Nationen Europas einigen sich mehr als vorher, betreffend die Ukraine, betreffend den Binnenmarkt. Und da würde sicher ein Macron dazu gehören, ein Starmer und je nachdem, auch ein Merz würde eigentlich dazugehören, plus einige andere Nationen, die sehr meinungsstark sind und einen bestimmten fortschrittlichen Weg gehen wollen. Wenn wir das hätten und wenn die verborgenen Schranken im Binnenmarkt abgebaut würden und im Finanzmarkt, dann hätten wir die Chance, als ein starker Kontinent daraus hervorzugehen. Stattdessen sind wir klein zerstückelt. Ich merke das ganz deutlich im Finanzmarkt, bei der Finanzmarktaufsicht, die ja vollkommen unterschiedlich ist in jedem Land. Es gibt beim Arbeitnehmerfreiheit, gibt es Meldewesen, wo man denkt, warum eigentlich? Wir sind doch in Europa. Da ist noch so viel zu tun, aus Europa einen Binnenmarkt zu machen. Da gibt es selbstgesteckte Hindernisse und natürlich die natürlichen, dass eben das Konsumverhalten anders ist in Frankreich als in Deutschland. Aber man kann zumindest die politischen Hindernisse mal beiseite räumen, damit es mehr Spaß macht, sich in Europa frei zu bewegen. Und da muss die Politik wirklich einen Schulterschluss mal zeigen und geeint vorwärts gehen. Dann kann richtig viel werden aus Europa.
Wenn wir jetzt mal über Trump hinausblicken, jetzt gehen wir davon aus, dass er nicht die nächsten 30 Jahre regiert. Gilt dann mittel- bis langfristig doch das Motto von Warren Buffett, never bet against America? Also in Europa gibt es ja auch Probleme. China hat auch genug Probleme. Ob das jetzt die Demografie ist oder auch natürlich eine Wirtschaftsschwäche, der Immobilienmarkt, da gibt es ja auch so viele Baustellen. Und die Börse, ja, feiert China jetzt auch nicht so richtig ab. Also muss man da jetzt vielleicht einfach durch und am Ende heißt es doch wieder, Amerika wird's machen?
Ja, das kann man sicherlich so sagen. Nur Buffett sagt sehr, sehr deutlich, wette nicht gegen Amerika und auch politisch kommentiert er nicht. Er sagt, wir haben schon so viele Präsidenten erlebt, so viele Krisen. Leute, auch diese Krise wird vorbeigehen. Was einfach erstaunlich ist in Amerika, ist diese unglaubliche Erfolgssucht, das Großdenken. Wenn wir hier in Europa denken, 10 Millionen Kunden, das wäre schon was. Denken Sie in Amerika, 1 Milliarde Kunden, das wäre schon was. Die denken einfach groß, nehmen auch große Geldbeträge in die Hand und scheitern dann auch manchmal großartig. Aber dieser Mut, der fehlt einfach in Europa. Nicht umsonst sind das alles Auswanderer, alle Leute, die ihr Glück nicht in der Heimat gesucht haben, sondern als Immigranten ein Wagnis auf sich genommen haben. Und das spürt man heute. Und das wird nicht verschwinden. Die Amerikaner sind weiterhin streben vorwärts, mögen Erfolg, mögen Reichtum und das sind die Eigenschaften, die in Deutschland ganz verpönt sind. Wer da ein zu großes Auto vorzeigt, ist nicht gern gesehen. Und das macht uns selber auch so ein bisschen klein. Und darum würde ich sagen, nicht gegen Amerika wetten. Ich habe auch nicht von auf 0% abgebaut, sondern auf 50%.
Das ist ja noch einiges.
Wie gesagt, die Portion Amerika ist immer noch sehr groß in meinem gedachten Modellportfolio.
Und ich habe ja extra nachgeschaut, also Sie haben ja auch noch viele Tech-Titel, gerade vor allem Palantir, Microsoft, Nvidia natürlich, die Berkshire, ja, ist jetzt kein Tech-Titel, aber USA natürlich, Intuitive Surgical, also Alphabet, auch eine Booking. Also da sind Sie trotzdem nach wie vor überzeugt von diesen, ja, Unternehmen.
Ja, ja, klar. Nehmen wir mal die Alphabet. Die hat ja mehrere Geschäftszweige, die über 1 Milliarde Kunden haben, also YouTube nur als ein Beispiel. Mhm. Und da gibt es eine Firma, die ist Waymo. Den Namen haben Sie sich ja auch schon mal gehört.
Ich habe erst vor kurzem in San Francisco sehr, sehr viele rumfahren sehen. Ich war erstaunt. Also es vergeht kaum eine Minute. Also es ist irre. Ja,
ja. Ich war vor dem Omaha-Besuch noch in Phoenix, Arizona, bei Verwandtschaft meiner Frau. Und dann haben wir mal einen Waymo benutzt. Und das kann man als Ausländer nicht, weil man da irgendwie die App nicht laden kann.
Ja, genau.
Aber als Amerikaner geht das. Und das ist schon ein der Wahnsinn. Man ruft die App, die sagt, in 3 Minuten bin ich da. Dann kommt sie heran, hat oben die Initialen in dem Rundum-Display, fährt an den Rand, auf Knopfdruck gehen die Türen auf und dann kurbelt der los und geht bei der Kreuzung Linksabbiegerspur, wartet, bis der Gegenüber vorbei ist, biegt dann links rein, sieht den Fußgänger, fährt etwas langsamer, ist auch nicht schüchtern, also fährt nicht zu langsam. Da kommt ein Schweller auf den Boden und er stoppt runter, bevor man darüber hüpft, rauscht auch nochmal bei Orange über die Kreuzung rüber. Und denkt man, ja, so sieht die Zukunft aus und sie ist schon da und sie ist bei Google. Und das sind Dinge, die haben wir in dieser Kraft nicht in Europa. Wir haben die Nvidia immer noch sehr, sehr stark. Trotz allen China-Wettbewerbs ist Nvidia immer noch der Goldstandard bei den KI-Chips. Die Microsoft, wir sprechen gerade in der Firma intern über das Cloud-Geschäft, wie wir in die Cloud kommen. Ja, aber an Microsoft geht kein Weg vorbei. Und das sind alles Palantir. Wahnsinnig spannend, weil ich glaube, Palantir ist ein Teil der Lösung für viele der Bürokratieprobleme. Und Palantir scheint wohl jetzt große Aufträge zu kriegen von der US-Regierung und die verschiedensten Datenbanken, die es da intern gibt, mal zusammenzubinden in ein Ganzes. Wenn da noch mehr Aufträge kommen, und da kommen noch mehr, dann sind das Riesenprojekte, die vor sich haben. Und das machen die amerikanischen, ich würde mal sagen, Internet-KI-Firmen. Da sind die wirklich unschlagbar, meiner Ansicht nach.
Jetzt komme ich zu dem zurück, was ich vorher angekündigt hatte. Im Dezember hatten wir gesprochen und da meinten Sie zum Beispiel bei Booking, mal schauen, ob das so ein gutes Jahr wird. Da hatten Sie einen guten Riecher. Die ist jetzt nicht katastrophal gelaufen, aber steht ein bisschen tiefer. Ja. Und da zeigt sich ja auch diese Schwäche des US-Verbrauchers oder vielleicht auch die Vorsicht. Airbnb läuft ja auch nicht. Bei vielen Konsumtiteln, ob das Starbucks ist oder McDonald's, zuletzt alles ein bisschen mau. Also zeigt der US-Verbraucher eigentlich schon die letzten Wochen und vielleicht sogar Monate eigentlich, wo es hingeht? Oder ist das einfach nur Vorsicht?
Ja, ja, nee, das ist schon wirklich so. Also McDonald's und Coca-Cola haben beide, glaube ich, im Moment ein bisschen Probleme. Gesehen habe ich es nicht. Gesehen habe ich Konsumrausch ohne Ende auf der da in Omaha. Die Leute haben Geld ausgegeben, als gäbe es keinen Morgen. Aber ich war sogar in der privilegierten Menge unterwegs von Leuten, die alle mit Berkshire Geld verdient haben. Meine Kollegin war gerade in New York letzte Woche und sagt, nichts zu spüren von Konsumrausch. Ich vermute, den Gespräch mit Amerikanern, so eine verhaltene Stimmung, noch kein Leid, aber da kommt irgendwas, eine Wolke auf uns zu, eine dunkle Wolke. Das ist schon zu spüren. Nun sind das Konsumdinge, die ja eher oft im unteren Preissegment sind. Das sind ja keine Luxuskreuzfahrten bei Booking, sondern einfach Standardunterkünfte. Ich vermute mal, in der Breite der amerikanischen Bevölkerung kommt schon der Stress um die Arbeitslosigkeit an. Das sieht man auch an Kommentaren, wie man bei Reddit dann liest, irgendwo, ich habe Trump gewählt, ich bin Staatsangestellter, jetzt wurde mir gekündigt. Das hatte ich mir doch gar nicht so vorgestellt. Oder ich bin stolzer mexikanischer Einwanderer, habe meine eigene Taco-Bude. Und jetzt habe ich in der Küche kein Personal mehr, weil die mir alle weglaufen aus Angst. Das merkt man schon, aber noch ist es verhalten. Und da glaube ich eben, das wird stärker werden. Und darum würde ich nicht unbedingt auf US-Konsum wetten. Wir haben auch rausverkauft die Ross Stores. Die machen ja, sagen wir mal, nicht Off-Label, aber Markenlabels sozusagen in der zweiten Saison, weil ich glaube, da wird Sparsamkeit einkehren in nächster Zeit.
Also das wird dann auch was Nachhaltigeres. Der Konsum, nicht der Konsum, der Tourismus bricht in den USA ja auch gerade ordentlich weg. Also man sieht ja ständig auf Social Media Videos darüber. Habe ich auch erst wieder aus New York gesehen nach dem Motto, hier ist normal alles voll, alles leer. Das tut ja einem Land auch nicht gerade gut, oder? Oder das drückt ja auch natürlich auf den Konsum, weil wenn weniger Touristen da sind, die zu Starbucks gehen oder die zu McDonald's gehen oder die dann auch natürlich vielleicht ja weniger Geld ausgeben, das tut ja auch nicht gut, oder? Also das spüren die Unternehmen ja auch.
Ja, Tourismus ist schon so ein Thema, Sonderangebote wieder bei den Flügen. Dennoch kann man feststellen, Amerika ist immer noch, trotz des schwächer gewordenen Wechselkurses, immer noch ein teures Land für uns. Also super, was man da für einen Kaffee bei Starbucks zahlt, das ist einfach unfassbar. In Italien, in der Cafeteria kriegt man dann für 1 Euro, kriegt man dann einen super guten Espresso und bei Starbucks ist dann eher $5. Und man denkt eigentlich, wo ist denn eigentlich hier der Mehrwert für mich? Also, und Trinkgeldkultur, Sie haben es auch sicher erlebt. Da geht man in eine Selbstbedienungstheke und dann wird anschließend gefragt, was für ein Trinkgeld. 20%, 25% oder 30%. Und man fällt dann negativ auf, wenn man sagt, kein Trinkgeld, es war doch Selbstbedienung. Also das ist eine, es geht auch günstiger und effektiver.
Ich habe gelernt, in Kalifornien unter 18% ist quasi
Beleidigung.
Eine Beleidigung, ja genau. Ja. Also das ist schon
Aber heftig. Es läuft auch, man darf nicht vergessen, ein Aldi läuft auch überraschend gut in den USA. Also konsequenter Discount, das kommt allmählich an und das haben wir den Amerikanern beigebracht und das finde ich auch gar nicht schlecht.
Da gäbe es ja noch so die Dollar Trees und Co. Können die vielleicht noch profitieren? Also sozusagen die billig oder billiger.
Ja, da weiß ich aber nicht, auch wo die Ware herkommt. Bei so Firmen wie Walmart kommt teilweise spekulative Zahlen, 80% oder 50% der Ware aus China. Bei Dollar Tree weiß ich es nicht. Die leben davon, dass sie Ware billig kriegen und die kriegen sie nicht aus Amerika billig. Also These wäre, dass sie durch den China-Import-Stopp, den de facto Stopp, auch getroffen werden. Da ich es nicht abschätzen kann, möchte ich nicht drauf setzen.
Komplizierte Lage auf jeden Fall. Herr Leber, kommen wir langsam zum Ende. Wann würden Sie denn richtig bullisch werden, dass Sie alles, was wir heute besprochen haben, die ganzen Probleme, die ja logischen Schlussfolgerungen, wo man sagt, das ist gerade nicht so gut. Was müsste passieren, dass Sie sagen, jetzt bin ich bullisch, jetzt MyMac, keine Sorgen mehr?
Ja, sehr wahrscheinlich zwei Dinge. Das eine, wenn wir ein Freihandelsabkommen mit EU und USA bekommen, vielleicht auch mit Kanada und Mexiko dabei, 0 Zölle. Warum Zölle überhaupt? Also wenn das Ergebnis wäre der jetzigen Unruhe, wäre ich heilfroh. Das wäre fantastisch. Das hat 70 Jahre gebraucht, die Zölle abzubauen. Jetzt auf 0 runter. Es wäre perfekt. Und das Zweite wäre, wenn wir in Deutschland eine Regierung bekommen, die stark ist, wirtschaftsfreundlich und die gut mit den europäischen Nachbarn kooperiert. Das hat im Grunde gefehlt in den letzten Jahren. Also wenn man dann Frage gestellt wurde an die deutsche Politik, dann hieß es eben, wir stehen in Verhandlungen und wollen erst nach dem Ende der Verhandlungen irgendwas mitteilen. Wir brauchen einen Bundeskanzler, der sagt, ich habe eine klare Vision für dieses und dieses Gebiet. Ich hoffe, dass ich meine europäischen Kollegen überzeugen kann. Das wäre ein weiterer Punkt. Der dritte Punkt wäre vielleicht noch ein Ende des Kriegs in der Ukraine. Ich glaube, Russland ist extrem geschwächt, weil der Krieg einfach teuer ist und auch nicht nur in Kapitalsinne, sondern auch im Sinne von Menschenleben, die da geopfert werden, für nichts. Und wenn es da einen Frieden gäbe, der einigermaßen positiv ist für die Ukraine, würde ich sagen, wenn diese drei Dinge eingetreten sind, dann kann man wirklich sehr, sehr optimistisch sein wieder.
Abschließend hoffen wir, dass vielleicht gibt's ja auch mehrere positive Überraschungen, wollen wir es hoffen, aber natürlich eine unsichere Lage. Trotzdem ist noch eine Sache hängen geblieben. Sie haben in einem anderen Interview gesagt, Sie entdecken so viele Weltmarktführer, wenn Sie auch gerade mal auf Europa blicken. Und da ist mir eine Geschichte eingefallen, haben Sie über Krones gesprochen und ich hatte auch damals so einen Moment, da ist man auch ein bisschen stolz, da war ich in St. Louis in der Budweiser Brauerei, habe mir die angeschaut und dann sieht man hier, da laufen die Flaschen durch und dann steht da Krones drauf. Wie entdecken Sie solche Firmen? Ist das manchmal auch so, dass Sie so im Vorbeigehen so Aha-Momente haben oder wie stoßen Sie auf Weltmarktführer, ja, auch auf so ab japanische Unternehmen zum Beispiel, die man ja nicht unbedingt kennt?
Ja, das sind zwei Methoden. Erstmal von den Zahlen her kommt. Wir haben, wir nennen das Value Server, wir haben intern alle Firmen der Welt seit etwa 20 Jahren in unserer Datenbank drin. Und das machen wir folgendermaßen, wir gehen Branche für Branche durch. Es sind etwa 160 Branchen vordefiniert, das sind sogenannte Geeks-Codes, achtstellige Geeks-Codes. Wir kopieren alle Firmen aus einem Geeks-Code in eine Grafik hinein und schauen uns im logarithmischen Maßstab die Umsatz- und die Entwicklung der operativen Ergebnisse an. Und dann kann man sehen, da gibt es die Branchenführer, manche verlieren so ein bisschen. Und dann gibt es immer wieder die Firmen, die kommen von links unten nach rechts oben und nehmen Marktanteil. Und die können wir relativ früh schon sehen. Und das sind Firmen, die uns interessieren, weil die einfach Marktanteil abräumen. Also das ist der quantitative Teil. Und dann sieht man manchmal Namen und denkt, wer ist denn das eigentlich? Was machen die? Und sollte ich die mal kennenlernen? Der zweite Part ist aber Konferenzen und viel, viel Austausch. Und dann geht man irgendwo hin und erwartet nichts. Und plötzlich ist man hin und weg von der Firma, die man auf einer Konferenz trifft. Und auf so Konferenzen, ich mache dieses Jahr, glaube ich, 3 oder 4 oder 5 Konferenzen mit, trifft man immer 20 bis 30 Firmen. Die Kollegen machen das Gleiche. Und da bleibt dann am Ende irgendwas Interessantes hängen. Und dann natürlich die Investorengemeinschaft, die auch solche Namen dann austauscht. Oder eben auch, wenn wir unsere guten Firmen anschauen, welche Zulieferer haben die oder welche Abnehmer haben die? Oder eben auch, wow, von dem Zulieferer habe ich noch nie gehört, aber anscheinend ist der sehr, sehr wichtig. Und dann geht das über Kreuz. Wir haben zum Beispiel die französische Fusion Group. Die Fusion Group, die hieß früher SES Imagotech, die machen die Etiketts für die Supermärkte und die sind elektronisch. Das heißt, ich kann den Preis per Computer ändern. Ich weiß genau, wie viel Ware da ist.
Auf die bin ich auch mal gestoßen, habe ich aber aus den Augen verloren, die Aktie.
War ein Fehler. Wir haben sie letztes Jahr gekauft, weil die sagten, wir sind da und da gut. Also auch zum Beispiel bei, wie heißt das, Mediamarkt, glaube ich, und Saturn, soweit ich weiß. Und die sagten, wir haben bei Walmart sind wir jetzt qualifiziert und jetzt machen wir den Rollout. Und Rollout bei Walmart heißt ganz viele Geschäfte. Und dann kommt man wiederum zu, reden mit Leuten über die Walmart und die erzählen dann über die Verbesserung, Effizienzverbesserung und diese Kreuz- und Querverbindungen, aus denen lernt man enorm viel über eine Branche. Man kann eine Branche eben aus vom Kunden her sehen oder vom Lieferanten her sehen. Und dann machen wir irgendwelche Listen, Tabellen, sogenannte Baskets, indem wir die Firmen dann über die Zeit mitverfolgen. Ja, so läuft es.
Sehr spannend. Eine allerletzte Frage noch, Herr Leber. Cabios, gibt es da einen neuen Stand? Bei der Aktie tut sich ja nicht so viel, da kommen immer sehr viele Fragen zu diesem Unternehmen.
Guter Punkt. Und da möchte ich auch gleich übrigens noch in dem Zusammenhang auch nochmal die BioNTech ansprechen, über die wir auch schon häufig gesprochen haben. Cabios, wir hatten ein Gespräch mit dem zwischenzeitlichen, also dem Interimschef, das war der frühere Firmengründer, und wir hatten zwei Gespräche mit Herrn Kamel, der kommt aus dem Aufsichtsrat, kennt die chemische Industrie sehr gut und hat uns auch berichtet. Die sagen einfach, wir müssen uns jetzt konzentrieren auf die Fertigstellung des Baus, lass mal alle anderen Themen weg, das überfordert uns ein bisschen. Und ein privater Investor wurde praktisch rausgekegelt, weil er zu viel Forderungen stellt und die Lücke muss ersetzt werden durch eine staatliche Finanzierung. Das wirft die zurück ein halbes Jahr, aber das stellt das Konzept nicht in Frage. Die Geschäftspartner sind weiter dabei. Also ja, Luft anhalten. Das andere ist eben die BioNTech, wo ich auch immer wieder gefragt werde, mit den Impfstoffen und wie läuft das? Wir hatten vorhin einen Versuch von BioNTech und da kommen einige Krebsmedikamente jetzt bald in die Zulassungsnähe. Speziell das Medikament BNT327, das haben wir auch gestern publiziert. Und was mich da fasziniert, der Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Pharmaforschung, das sind die Weltklasse, richtig Weltklasse. Das braucht aber 5 Jahre, bis man davon wirklich was Brauchbares sieht. Also auch da würde ich sagen, bei BioNTech, mein Vertrauen ist unverändert. Wir haben nichts geändert an unserer Aktienposition und glauben, das kommt.
Aber haben die quasi schon eine eigene KI entwickelt oder nutzen die eine KI von einem bekannten Unternehmen?
Nein, die haben eine ganz eigene KI. Die haben ein gigantisches Rechenzentrum gebaut. Der menschliche Körper ist ungemein komplex. Und die gehen einfach vom Gen über die RNA hin zu den Proteinen, die daraus produziert werden. Also die Proteomics, also Genomics und wie heißt das andere? RNA-Nomics oder wie auch immer, Proteomics. Und koppeln das dann mit den Krankheiten, die hinten dran hängen. Und da kann man wirklich sagen, wo sind die Kreuz- und Querbeziehungen? Auf welchem Weg führt dieses Gen hinten zu dieser Krankheit oder zu dieser Häufung? Und das ist ein Wissen, das hat in den nächsten Jahren so schnell keiner. Das ist, finde ich, unfassbar, was da an Entwicklungen gerade entsteht. Und darum, aber es ist für den Langfristinvestor, nicht für den schnellen Spekulanten.
Sehr, sehr spannend. Aber da sehen Sie eine Mega-Chance auf jeden Fall bei BioNTech, gerade auf mehrere Jahre.
Unverändert. Eine ganz große Chance, ja.
Herr Leber, herzlichen Dank. Das hat wie immer großen Spaß gemacht.
Herr Lochner, machen Sie es gut.
Sie auch. Herzlichen Dank und danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich glaube, das war mal wieder sehr, sehr starker Input von Herrn Leber, vor allem sehr konkret spannende Aktien. Das ist ja genau, was wir lieben. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat, und natürlich Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und wir freuen uns auf euer Feedback und auf die Kommentare. Danke Ihnen, danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.